Genau, also bei uns geht es um die medizinische Versorgung von allen Menschen ohne Krankenversicherung. Also das können Menschen ohne Papiere sein, aber auch wohnungslose Menschen oder EU-BürgerInnen. Genau, und unser Angebot hat gestartet im Oktober schon oder im November, aber seit Januar haben wir eben eigene Räumlichkeiten. Und zu uns können eben Menschen kommen, die keine Krankenversicherung haben, bekommen dann eine Sozialberatung, wo einfach gemeinsam geguckt wird, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ein Kostenträger gefunden wird. Und wenn das aber keine Möglichkeit ist, dann können wir so anonymisierte Behandlungsscheine rausgeben. Mit denen können die Menschen zu Ärztinnen oder Ärzten gehen, sich behandeln lassen und die Ärztinnen oder Ärzte können das über uns abrechnen. Und wir haben dafür eine Förderung von der Stadt bekommen, vom Gesundheitsamt und Sozialamt. Das Medienetz hat eben diesen Antrag letztes Jahr gestellt und jetzt für die Umsetzung wurde der neue Verein Kabel e.V. gegründet und jetzt läuft es seit November.
Habt ihr da spezielle Sprechzeiten? Genau, wie ist das organisiert?
Also bis heute war das so organisiert, dass wir zweimal die Woche Sprechstunde haben, am Dienstagabend von 5 bis 8 und am Freitag von 9 bis 12. Und bis heute war das eben so, dass da die Sozialarbeiterin saß und eine Ärztin oder ein Arzt, die leider ehrenamtlich das machen müssen, weil wir eben nicht genug Förderung bekommen haben für eine angestellte Ärztin, was eigentlich unser Wunsch gewesen wäre. Und die Ärztin hat dann einfach geguckt, so, was ist so eine erste Diagnose und was ist der richtige Ort, wo die Menschen dann sich behandeln lassen können und hat diese Behandlungsscheine ausgeführt. Jetzt haben wir gerade heute vor einer Stunde beschlossen, dass wir diese Sprechstunden nicht mehr durchführen wegen Corona, weil wir das eben den Menschen nicht zumuten wollen, dass die, wenn sie eh schon krank sind, dann noch eine Station mehr machen müssen, sondern die Sprechstunden sollen jetzt telefonisch stattfinden. Also Annemarie hat eine Nummer, Annemarie ist unsere Sozialarbeiterin, die hat eine Nummer, die findet sich auch auf unserer Homepage und auf Facebook. Da können die Menschen jetzt anrufen, dann wird Annemarie mit denen sprechen und gucken, welcher Arzt oder Ärztin ist die richtige und dann eben das versuchen, digital zu klären, dass die Kostenübernahme läuft, also per E-Mail oder Telefon, dass wir da jetzt auch nicht irgendwie so Scheine durch drei Hände weitergeben müssen.
Habt ihr da jetzt heute schon erste Erfahrungen mitgesammelt? Also haben sich schon Leute gemeldet?
Nee, da haben wir jetzt noch keine Erfahrungen, weil das haben wir jetzt, genau wie gesagt, das ist ganz frisch, das haben wir vor einer Stunde beschlossen. Jetzt, was gerade läuft, ist, dass diese Information übersetzt wird in ganz viele Sprachen, sodass wir das mehrsprachig dann auf Facebook verkünden können, sozusagen. Wir schicken jetzt gerade diese Informationen an alle möglichen anderen Beratungsstellen raus, wie jetzt zum Beispiel Streetworker oder so, dass die alle den Menschen Bescheid sagen können, dass sie jetzt nicht mehr zu uns kommen können. Genau, deshalb so Erfahrungswerte, ob und wie das klappt, haben wir noch nicht.
Jetzt ist so mein Eindruck auf jeden Fall, dass jetzt sich die Wahrnehmung und auch die Handlung so bezüglich des Coronavirus sich auf jeden Fall in den letzten Tagen, dass es total angezogen hat. Und da frage ich mich auch, seit Anfang Januar gibt es halt eben diese Meldungen über das Virus. Wie habt ihr euch dazu so bislang verhalten? Wie habt ihr, was ist so eure Perspektive darauf? Wie hat sich das jetzt vielleicht auch in den letzten Tagen verändert?
Bei uns war das natürlich auch so ein Realisierungsprozess und wir haben das auch nicht so schnell verstanden, was da eigentlich gerade passiert. Wir haben eigentlich erst letzte Woche Montag hatten wir Plenum, da haben wir zum ersten Mal so richtig sortiert sozusagen drüber gesprochen, was bedeutet das für uns und da waren das aber eher noch so Maßnahmen wie, okay, wir hängen hier jetzt überall Desinfektionsspender aus und sagen alle, bevor und nachdem sie zu uns kommen, sollen sie ihre Hände desinfizieren und solche Sachen eher. Und haben unsere Sprechstunden letzte Woche noch ganz normal abgehalten und sind auch ganz normal Menschen gekommen mit eben anderen Anliegen als Corona. Und jetzt übers Wochenende haben wir dann Meldungen so auf Facebook rausgehauen, falls irgendwie Corona-Verdacht besteht, kommt dann bitte nicht in unsere Sprechstunde, sondern ruft uns dann an, sodass wir das irgendwie versuchen, telefonisch zu klären. Und heute war jetzt sozusagen ja wie so eine Art Krisensitzung, auch über Telefonkonferenz und nicht in einem echten Meeting sozusagen, wo wir nochmal drüber geredet haben, okay, also macht es überhaupt Sinn, diese Sprechstunden so abzuhalten?
Ihr unterstützt Menschen, die jetzt sowieso einfach schon in einer sehr prekären Situation sind, dadurch, dass sie nicht krankenversichert sind. Wie schätzt du das ein? Also inwiefern trifft es vielleicht auch so eine Personengruppe noch mal stärker? Vor was für Herausforderungen stehen die jetzt ganz, ja, insbesondere auch?
Ja, also ich glaube, das trifft auf jeden Fall Personengruppen, die wir unterstützen, stärker, weil es sozusagen so Problemlagen, die die eh haben, wie so verstärkt. Also es geht einerseits ja oft bei uns um Menschen, die keine Papiere haben. Und bei Corona geht es ja dann auch darum, ja, man muss sich dann irgendwie melden und dann ruft irgendwie das Gesundheitsamt an oder was weiß ich. Und da gibt es ja auf jeden Fall Ängste, sich bei Ämtern zu melden, berechtigterweise auch. Und da es ist auch tatsächlich sehr schwer, Infos rauszukriegen. Also wir wissen eigentlich selber noch nicht so genau, wie die Infos sind. in so einem Fall versuchen jetzt gerade beim Gesundheitsamt rauszufinden, ob, wenn sich jetzt zum Beispiel Personen ohne Papiere bei denen meldet, was dann für eine Maschinerie in Gang gesetzt wird. Und würden natürlich gerne die Menschen beruhigen und denen sagen so, ja, meldet euch trotzdem, es passiert euch nichts, wird irgendwie geguckt, dass ihr irgendwie versorgt seid. Aber eigentlich im Moment haben wir gar nicht so richtig Informationen, was eigentlich passiert, und versuchen die da eben gerade rauszufinden. Eine andere Personengruppe ist ja zum Beispiel wohnungslose Menschen. Und ne, zu anderen wird gesagt, okay, sie sollen sich 2 Wochen in Quarantäne begeben. Ja, wenn man nicht so richtig eine Wohnung hat, dann ist das natürlich auch super schwer. Und da sind halt auch große Unsicherheiten, was Arztbesuche oder sowas angeht, immer da. Also das ist auf jeden Fall, sind es Personengruppen, die das nochmal anders trifft. Und ich glaube, es ist auch immer in so Situationen die Gefahr, dass gerade die Gruppen aber halt vergessen werden.
Siehst du da gerade noch irgendwelche Maßnahmen, die von städtischer Seite vielleicht getroffen werden oder auch in einem Gesundheitssystem, das besser aufzufangen?
Also ich bin jetzt mal gespannt, jetzt gerade zum Beispiel mit den wohnungslosen Menschen, ob jetzt da die Stadt reagiert und irgendwie Plätze, also Zimmer zum Beispiel für so Quarantänefälle zur Verfügung stellt. Und da muss ich sagen, also bin ich jetzt auch nicht ganz hundertprozentig informiert, ob und wie viel da jetzt in den letzten 3 Tagen passiert ist. Das ist ja auch alles, geht ja auch alles so schnell, dass es ganz schön schwierig ist, da auf dem Laufenden zu bleiben. Aber ich denke, das ist halt auf jeden Fall nötig, dass die Stadt sich da auch was überlegt und guckt, wo können so Menschen gut versorgt werden. Und also ähnlich auch eben bei Menschen ohne Papiere, dass da irgendwie ein gesicherter Umgang dafür ist, dass die sich halt trotzdem melden können und sich gut dabei fühlen, sich zu melden, weil das ja natürlich sonst noch gefährlicher ist, wenn die Personen Angst haben und sich dann deshalb nicht melden und dann deshalb irgendwelche Maßnahmen nicht eingehalten werden wird. Das will ja eigentlich auch niemand.
Eine weitere Herausforderung ist ja auf jeden Fall auch so eine Sprachbarriere bei manchen Menschen. Und da hast du gerade ja schon angesprochen, ihr seid dabei, auch irgendwie Informationen in andere Sprachen zu übersetzen. Und beispielsweise in Halle ist das zum Beispiel gerade auch ein Problem, dass wir da so wahrnehmen, dass es eben viele wichtige Informationen einfach auch von städtischer Seite noch nicht übersetzt werden in andere Sprachen. Ja, wie nimmst du das hier zum Beispiel wahr in Leipzig und wo gibt es da auch noch Handlungsbedarf?
Ich glaube, da gibt es großen Handlungsbedarf. Zum Beispiel wurde mir gerade erzählt, dass auch teilweise in Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchteten die Informationslage super schlecht ist, also dass da irgendwie viele Menschen eigentlich überhaupt nicht so richtig Bescheid wissen, was gerade passiert. Und ich habe so das Gefühl, es sind manchmal so kleine Initiativen, die dann irgendwie versuchen, die Informationen für, also auf ganz viele Sprachen irgendwie aufzubereiten. Und ich glaube, es gibt irgendwelche Informationsseiten von der WHO oder so, die dann auch auf die Länder zugeschnitten sind und auf viele Sprachen dann zugänglich sind. Aber das jetzt zum Beispiel, ich habe das Gefühl, zum Beispiel von städtischer Seite geht es, glaube ich, nicht so schnell, dass die, oder sollte es vielleicht schneller gehen, dass da auch Informationen auf vielen Sprachen vorhanden sind.
Vielleicht so abschließend auch so zu blicken auf die nächste Woche, die nächsten Wochen. Was siehst du da vielleicht gerade auch für ein Potenzial oder Möglichkeiten auch in so selbstorganisierten Strukturen dieser gerade medizinischen, gesellschaftlichen Situation, die durch das Coronavirus gerade entstanden ist, ja, dem zu begegnen?
Also ich finde es auf jeden Fall voll spannend, was da in so nachbarschaftlicher Vernetzung gerade passiert, und hoffe, dass das irgendwie auf möglichst solidarische Weise passiert, und finde es auch voll das Potenzial in so Zeiten, wo irgendwie alles so über den Haufen geworfen wird sozusagen. Und vielleicht auch so ein bisschen, dass man, dass alle so ein bisschen darauf zurückgeworfen sind, sich zu überlegen, was ist halt eigentlich wirklich wichtig oder was sind die Sachen, die auch in so einer Gesellschaft wirklich funktionieren müssen. Und da ist halt aber, glaube ich, eh immer die Gefahr dann, dass andere Schauplätze vergessen werden, wenn gerade hier so ein krasses Chaos herrscht. Und ich glaube, das wollen wir auch zum Beispiel versuchen. Klar ist es irgendwie wichtig, hier die Strukturen am Laufen zu halten, aber dass dann auch nicht vergessen wird, irgendwie an die Grenzen zu gucken oder zu gucken, was passiert woanders.
Wo ist noch eine Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben, was ihr hier tut als Kabel, und vielleicht auch Möglichkeiten, da zu unterstützen?
Also bei uns am aktuellsten sind, glaube ich, im Moment die Informationen immer auf Facebook. Da kann man auf jeden Fall immer gucken, wie es jetzt bei uns bei den Sprechstunden zum Beispiel aussieht oder so. Unterstützen kann man halt, wie leider so oft, durch Geld. Also wir haben ein begrenztes Budget für die Behandlung. Das war auch schon vor dem Coronavirus so, dass wir dachten, dass das wahrscheinlich nicht ausreichen wird das Jahr über. Und um das sicherzustellen, sind wir auf Spenden auf jeden Fall angewiesen. Da kann man auch auf Better Place für uns spenden. Kann man auch über Facebook finden. Genau, und sonst Unterstützungsmöglichkeiten, da kann man, glaube ich, dann besser irgendwie in kleinen Nachbarschaftsinitiativen unterstützen.